Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 15. Juli 2025. Internationale Nachrichten dominieren die Schlagzeilen, die Schweiz schon etwas im Sommerschlaf, die Insel der Glückseligen ist immer wieder wohltuend, dass bei uns eben nicht so viel los ist. Man spürt ja erstaunlich wenig von den internationalen Verwerfungen in der Eidgenossenschaft. Die Krisenresilienz der Schweiz ist ausgesprochen hoch und das hat natürlich damit zu tun, dass unser Land unabhängig ist, dass wir eben nicht angebunden sind an andere politische Gebilde und man weiß, dass viel zu wenig Wert zu schätzen. Das ist mein Eindruck, vor allem in der Politik, wo sie drauf und dran sind, die Schweiz anzuschrauben, institutionell zu unterwerfen unter die Europäische Union. Stellen Sie sich einmal vor, was los wäre, wenn die Schweiz tatsächlich institutionell angeschlossen, angebunden, unterworfen wäre unter die Europäische Union. Das heißt, wir müssen die Rechtsentwicklung der EU nachvollziehen. Wir wären viel, viel näher an der EU. Die EU ist noch viel mehr und ausgesprochener Kriegspartei gegen Russland als die Schweiz. Wir sind es auch. Wir machen mit im Wirtschaftskrieg, mit den Sanktionen. Die Schweiz ist Kriegspartei. Wir haben da die Neutralität teilweise suspendiert. Aber eben, wären wir gewissermaßen passiv Mitglied der Europäischen Union, würden politische Entwicklungen, die der EU zu schaffen machen, noch viel stärker auf unser Land durchschlagen. Und das Interessante und gerade jetzt besonders Spürbare ist, dass die Schweiz, und das ist gewissermaßen das subjektive Empfinden in diesem Land, bei allen auch rezessiven wirtschaftlichen Negativtendenzen, die wir beobachten können. Ich habe gestern von einer Pleitewelle gesprochen. Aber ungeachtet all dessen spürt man doch erstaunlich wenig von dem Chaos, von dem Tohuwabohu, das da draußen los ist. Und das ist eben eine Folge unserer institutionellen Unabhängigkeit, auch unserer Weltoffenheit. Und Weltoffenheit bedeutet, dass man eben die Risiken gestreut hat, dass man eben nicht alle Eier in einen Korb legt, sondern versucht, durch eine Diversifizierung der Abhängigkeiten die eigene Freiheit zu optimieren. Das müssen wir unbedingt bewahren, auch wenn wir in den Medien immer wieder behelligt werden von anderslautenden Aufforderungen. Christoph Mörgeli hat in der Weltwoche jetzt einen sehr schönen Weltwoche Online, einen sehr schönen Artikel publiziert, in dem er sich auseinandersetzt mit den Aussagen des CEOs der Firma Kuhn Rikon, die ja hervorragende Pfannen produziert. Und dieser CEO gibt da die Devise durch, ja, die Schweiz müsse doch geregelte Beziehungen mit der Europäischen Union anstreben, sprich diesen 1700-seitigen Unterwerfungsvertrag unterschreiben. Nebenbei bemerkt, wenn Sie die Beziehungen zwischen zwei staatlichen Gebilden mit einem Vertrag regeln müssen, der 1700 Seiten umfasst, dann sehen Sie ungefähr, dass diese Beziehungen so kompliziert sind, dass man sie am besten gar nicht in dieser Form weiterverfolgen sollte. Klammer geschlossen. Und das Argument, das eben da der Chef von Kuhn Rikon anbietet, ist natürlich ein Argument, das man immer wieder hört, ja, es gebe dann Rechtssicherheit und Verlässlichkeit. Ich frage zurück, meine Damen und Herren, worin besteht die Verlässlichkeit, wenn die Schweiz alles künftige Recht der Europäischen Union übernehmen muss und zum Teil sogar ohne Volksabstimmung und ohne die Möglichkeit, dass wir irgendetwas dazu zu sagen hätten, gemäß dieses Integrationsmechanismus, wie das langsam jetzt durchsickert. Wir wären ja dann komplett der Rechtsentwicklung der Europäischen Union ausgeliefert. Das ist das Gegenteil von Rechtssicherheit, wenn der andere die Regeln laufend abändern kann. Und wir müssen sie übernehmen. Wo ist denn da die Beständigkeit? Und die zweite Gegenfrage lautet, warum geht es der Schweiz eigentlich besser als der Europäischen Union? Ja, eben weil wir selber unser Recht bestimmen, weil wir stabilere Verhältnisse haben in unserer direkten Demokratie als in der Europäischen Union, wo die Rechtsentwicklung auf unterschiedlichen Ebenen vorangetrieben wird, in Brüssel, in Hinterzimmern mit sehr geringer Transparenz und grossen Demokratiedefiziten, dann aber auch in den Mitgliedstaaten. Also wir wären hier einer Dynamik ausgesetzt, die meines Erachtens geradezu das Gegenteil von Rechtssicherheit wäre. Also die Schweiz muss das unbedingt, meines Erachtens, wird sie nicht überraschen, aufrechterhalten. Wir steuern ja allmählich auf den 1. August zu. Da gilt es, diese Grundsätze wieder in Erinnerung zu rufen. Übrigens ist die Schweiz ja auch ein Staatsgebilde, das aus einer Krise heraus entstanden ist, das eben versucht hat, durch die durch Zusammenhalt, durch Zusammenstehen, durch den Bundesbrief damals, die Urkantone, sich eben den unheimlichen Rechtsentwicklungen in den Fürstentümern, zu denen auch die Schweiz teilweise gehörte, beziehungsweise die Ansprüche erhebten auf die Schweiz, ja, sich eben dieser Entwicklung zu entziehen, sich Beistand zu leisten in arglistiger Zeit. Und dieses Prinzip, dieses Modell hat sich als sehr, sehr erfolgreich erwiesen. Und das wollen wir einfach kurz in Erinnerung rufen, vor dem Hintergrund des Gefühls, dass eben die Schweiz bei all diesen Verwerfungen, die wir jetzt international sehen, sich doch eben vorkommen kann wie eine relative Insel der Verschonten. Das ist kein Zufall, sondern das ist das Resultat unserer institutionellen staatlichen Unabhängigkeit mit den drei Säulen: direkte Demokratie, Föderalismus, Gemeindeautonomie und immerwährende bewaffnete, umfassende Neutralität. Die allerdings ist stark lädiert. Alle Staatssäulen sind nicht mehr in dieser Klarheit, in dieser Stärke vorhanden, wie sie es eigentlich sein sollten. Was passiert denn da draußen? Nun, die wichtigste Nachricht des heutigen Morgens: Trump ändert den Kurs seiner Ukraine-Politik. Ja, die Amerikaner sind frustriert. Sie sehen natürlich, die Russen gewinnen den Krieg. Ich habe Ihnen das hier schon vor Monaten so dargelegt. Die Russen gewinnen den Krieg, und wer einen Krieg gewinnt, hat kein Motiv, diesen Krieg aufzuhören. Und die Russen sind natürlich durch die politische Entwicklung, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, die Russen sind natürlich ihrerseits frustriert. Sie vertrauen dem Westen nicht mehr. Sie haben das Gefühl, und nicht unberechtigt, dass sie da mehrfach über den Tisch gezogen worden sind, dass man ihre Sicherheitsbedenken mit Bezug auf die Ukraine in den Wind geschlagen habe und dass es da ein geopolitisches Ringen gäbe um dieses Land, das nicht die Russland, die Russen in Gang gesetzt haben, sondern eben die westliche Seite mit der NATO-Osterweiterung. Jetzt können wir den ganzen Tag und den ganzen Abend darüber streiten, ob diese Beurteilung richtig sei oder falsch, aber es ist auf jeden Fall die Beurteilung aus Sicht Russlands, und es ist eine Beurteilung, die nicht nur ein paar Fanatiker im Kreml haben würden, sondern die teilen eben sehr, sehr viele Russen. Eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung dürfte mittlerweile dem russischen Präsidenten Putin recht geben und sagen, ja, er hat sich doch nicht geirrt, was eben die Ukraine angeht. Das mag einigen hier komplett fremd vorkommen und möglicherweise als Ausfluss von Propaganda, aber so einfach ist es nicht. Es gibt hier einfach wirklich unterschiedliche Interessen, die aufeinander prallen, und im Vordergrund stehen die russischen Sicherheitsinteressen. Wie aber wollen jetzt die Amerikaner reagieren? Und Donald Trump hat ja versucht, mit schönen Worten den Krieg zu beenden. Er hat diplomatische Vorstöße gemacht. Er hat jetzt gemerkt, dass man mit der Diplomatie alleine, dass ihm einfach die Macht und Einflussmittel fehlen. Und jetzt zieht er die Schrauben an. Es sollen Waffen, vor allem Abwehrwaffen, an die Ukraine geliefert werden. Ist interessant. Also nicht die Eskalation des Krieges ist hier das Ziel, sondern die Schutzwirkung. Trump hat gesagt und scheint das durchzuziehen, ihm geht es darum, das Sterben zu verhindern. Also möchte er die Ukraine in die Lage versetzen, sich besser zu verteidigen. Deshalb Raketenabwehrsysteme vom Typus Patriot, die allerdings bezahlt werden sollen von den europäischen Ländern, America First. Also das Geschäftliche spielt da natürlich auch immer hinein. Und das Zweite, was man erwähnen muss, Trump wird die oder möchte die Zölle, die Sanktionen gegen Russland verschärfen, mit einem Ultimatum verbunden. Innerhalb von 50 Tagen sollen da substanzielle Friedensfortschritte gemacht werden. Andernfalls werde da ganz massiv zugeschlagen. Auch die Verbündeten von Russland sollen da prohibitiv mit Zöllen belegt werden. Kein unriskantes Vorgehen des amerikanischen Präsidenten. Was passiert, wenn sein Ultimatum folgenlos verstreicht? Was heißt das für ihn? Ist das dann ein Gesichtsverlust? Muss man nochmals nachlegen? Eine Schubumkehr, eine Kehrtwende ist das nicht, wie zum Teil in den Medien jetzt geschrieben wird. Ich glaube, es ist eine modifizierte Fortführung seiner Politik, des Zuckerbrots und der Peitsche. Und man kann nur hoffen, dass der amerikanische Präsident hier Erfolg hat, dass man diesen Krieg beenden kann. Allerdings kann man ihn nur dann beenden, wenn man die Kriegsursachen beseitigt. Und die Kriegsursache, die zentrale Kriegsursache in der Ukraine, ist meines Erachtens nicht der seelenlose Eroberungsdrang der russischen Regierung, der Versuch, hier sozusagen die Europäische Union zu erobern oder die Sowjetunion wiederherzustellen. Das ist nicht das Ziel. Das könnten die Russen gar nicht. Die NATO ist entgegen anderslautenden Nachrichten militärisch stärker als Russland. Russland ist nicht die Sowjetunion vor 60, 70 Jahren. Ganz im Gegenteil, jetzt was die militärische Stärke angeht, das ist nicht das Ziel. Das Ziel der Russen ist die Sicherheit. Sie wollen einfach nicht, wie andere Großmächte, dass ihre Einflusssphäre, ihre Sicherheitssphäre da besetzt wird von anderen mitunter feindseligen militärischen Bündnissen. Das gilt es zu berücksichtigen. Dann auch die zweite Hauptschlagzeile des Tages behandelt die Vereinigten Staaten. Die EU legt neue Liste für Gegenzölle vor, 30% jetzt die Zölle, die Trump gegenüber der EU verlautbart hat. Man hat jetzt Mühe in Brüssel, sich da auf eine gemeinsame Gegenstrategie zu einigen. Klar, weil natürlich die Mitgliedstaaten unterschiedlich betroffen sind von diesen Zöllen. Und deshalb ist es sehr schwierig. Man versucht hier einem Zollkrieg, soweit ich das beurteilen kann, auszuweichen. Aber auch hier stellen wir uns vor, wenn die Schweiz näher angebunden wäre an die Europäische Union, dann würden wir ja auch noch viel drastischer hineingezogen werden in diese Auseinandersetzungen. Dann würden wir oder drohten wir zerrieben zu werden. Wir drohten uns aufzulösen in diesem Gebilde. Und wir sind ja sehr gespannt, was jetzt unsere Leute da herausgeholt haben gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn es sich bestätigen sollte, dass die Schweiz bei etwa 10% Zöllen stehen bleibt, dann wäre das ja auch eine interessante Nachricht, die zeigt, dass eben gerade weil sie nicht in der Europäischen Union ist und eben nicht institutionell angedockt, dass die Schweiz eben deshalb besser wegkommt und besser dasteht als die EU. Weitere Nachrichten, weitere Schlagzeilen. 8 Wochen Ferien schaden den Lehrbetrieben. Das ist noch eine interessante Diskussion. Man hat ja von Seiten der Gewerkschaften in der Schweiz den Vorschlag nach vorne gebracht, die Lehren attraktiver zu gestalten, mehr Ferien für die Lehrlinge. Jetzt wehren sich aber die Unternehmensvertreter und sagen, wenn ihr damit 8 Wochen kommt, also ähnlich wie Schulferien, dann ist das für Lehrbetriebe nicht zu leisten, nicht zu machen. Die Lehre hat eben einen intrinsischen Wert. Man muss das nicht noch aufzuckern mit Ferien. Die Lehre ist in der Schweiz etwas extrem Wertvolles. Und unser duales Bildungssystem, so heißt das eben, das Akademische und das Praktische, wenn man so will, das ist ein internationales Vorbild. Die Grünen fordern staatlichen Hitzeschutz und ein Recht auf Schatten. Klimawandel, ab 26 Grad soll es Pausen für Arbeitnehmende geben. Städte müssten kühle Rückzugsorte schaffen und der Bund für Klimaanlagen zahlen. All dies verlangt ein grüner Aktionsplan. Ja, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue in meinem Büro, dann sehe ich einen wolkenverhangenen Himmel. Gestern hat es auch ziemlich intensiv geregnet den ganzen Tag. Also dieser wahnsinnige Hitzesommer, diese Glutkammer, die uns da in Aussicht gestellt wurde von der Medienabteilung für Apokalypse, die ist nicht eingetreten. Also dieser Hitzesommer bleibt aus, aber die Grünen lassen sich da nicht abbringen. Mein Gefühl beim Lesen solcher Artikel schwankt zwischen Kopfschütteln, Mitleid, ja, und einer gewissen Anteilnahme. Offensichtlich sind die Grünen sehr verzweifelt jetzt. Man merkt, ja, wenn es in der Wirtschaft etwas nicht mehr so üppig zu und her geht, dann rücken eben die Grünen etwas aus den Schlagzeilen. Aber ab 26 Grad schon Hitzeferien sozusagen hier in den Betrieben, das ist kein Aktionsplan, der die Massen in Bewegung setzen wird. Dann hat der Blick heute Morgen noch eine interessante Recherche. Mehr Bußen, weniger Knast. Plötzlich bleiben Täter auf freiem Fuß. Für Einbrüche, Sufffahrten oder illegalen Aufenthalt gibt es neuerdings kaum noch Gefängnis. Was ist bloß mit unseren Staatsanwälten los? Ja, die Gefängnisse sind überfüllt. Die Kriminalität nimmt zu und da steigt offensichtlich die Neigung, die gewinnt an Bedeutung, die Neigung eben dann Gefängnisstrafen auszusetzen und auf Geldstrafen zu setzen. Ist ja interessant, in den Vereinigten Staaten von Amerika werden kleinere Delikte in Kalifornien zum Teil gar nicht mehr verfolgt, mit dem Resultat, dass die Kriminalität explodiert. Christian Imark, der Energieexperte der SVP, wehrt sich gegen die Aargauer Ex-Bundesrätin Doris Leuthard. Ich habe darüber gesprochen, sie hat in der CH Medien Samstagsausgabe noch einmal bekräftigt, dass der Atomausstieg, der Kernkraftausstieg richtig sei, dass niemand in Kernkraftwerke investieren würde in der Schweiz, was Imark zu Recht kritisiert. Er sagt, ja, natürlich will niemand mehr investieren, weil sie haben ja diese Technologie verboten, sie haben ja die Auflagen so gestaltet und entsprechend modelliert, dass sich das überhaupt nicht mehr lohnt. Und er hat da eine Reihe von und ich glaube zu Recht sehr kritischen Einschätzungen da geäußert, die jetzt in der Zeitung aufgegriffen werden. Aber da wird sich wohl die Ex-Bundesrätin nicht stellen können gegen den Trend der Zeit. In der Schweiz, das finde ich sehr interessant, diskutiert man ja mittlerweile sehr, sehr ergebnisoffen wieder über die Kernkraft. Dann Livia Loi, die Schweizer Botschafterin in Berlin im grossen NZZ-Interview. Sie grillen, wir grillieren, aber man versteht sich, das Verhältnis Schweiz-Deutschland. Ein nettes Sommerinterview, das wir da lesen können. Vielleicht nur eine Bemerkung dazu, wenn ich an das Verhältnis Schweiz-Deutschland denke, vor allem Deutsch-Schweiz, Deutschland, jetzt in der französischsprachigen Schweiz oder in der italienischsprachigen Schweiz hat man jetzt ein weniger intensives und spezielles Verhältnis zur Bundesrepublik, aber wir Deutschschweizer haben das schon. Und ich glaube, da ist einfach das Entscheidende, dass es viele Ähnlichkeiten gibt. Die Deutschen sind bundeslandorientiert, wie wir Schweizer, Kantönligeist. Und die Unterschiede manifestieren sich aber im Staatsbegriff. Und das hat natürlich mit der Geschichte zu tun. Deutschland ist ein gewaltiger Flächenstaat, über Jahrhunderte hinweg Durchmarschgebiet fremder Armeen und auch Schlachtfeld von Kriegen anderer Nationen. Und aus diesen Erfahrungen heraus hat sich einfach das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, könnte man vielleicht auch sagen, ergeben, einen starken Staat zu gründen. Die konnten sich eben nicht einfach zurückziehen, etwas in die Alpenfestung, sondern sie mussten gewissermaßen ihre Alpenfestung als Staat, zum Teil auch militärisch, künstlich errichten. Und das hat das politische Denken und die politischen Mentalitäten sehr stark geprägt. Und darum ist eben das Staatsdenken viel, viel ausgeprägt. Außerdem hat es länger gedauert als in der Schweiz, bis Deutschland zu einem Nationalstaat werden konnte. Da sehen Sie eben, dass die zentrifugalen Kräfte, eben der Kantönligeist, sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Und weil eben der Staat in Deutschland ziemlich spät gekommen ist und eigentlich gegen die politischen Instinkte vieler Deutscher, die diesen Zentralstaat gar nie wollten, den Preußenstaat, denken Sie nur an die Bayern, die hatten echt Mühe, als 1871 dieser Preußenstaat gegründet wurde. Deshalb musste das dann auch mit allen möglichen Machtmitteln, aber eben auch Versüßungen, sprich sozialstaatlichen Errungenschaften erkauft werden. Also sehr interessant hier die staatlichen Mentalitätsunterschiede. In der NZZ noch etwas Interessantes. Bitte keine deutschen Verhältnisse. Man merkt, dass eben Steuern und Abgaben auch in der Schweiz zusehends angehoben werden, wie in der Bundesrepublik. Ich meine, schauen Sie sich mal die Schuldenentwicklung in vielen EU-Ländern an. Es gibt auch positive Ausnahmen, muss man sagen, aber bei den Großen sieht es düster aus. Ein weiteres Argument, dass die Schweiz sich auf keinen Fall da institutionell anschrauben lassen sollte. Das war's von den internationalen Nachrichten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Melde mich gleich wieder zurück mit den internationalen News. Das überschneidet sich zum Teil ein bisschen, aber wir versuchen das dort dann vielleicht etwas aus der nicht unbedingt schweizerischen Optik darzulegen. Vielen herzlichen Dank. Bis gleich. Ich melde mich zurück.